J'ai décidé de vous redonner.
Ich habe entschieden, neu über die parlamentarische Zukunft abstimmen zu lassen.
Das ist ein Gewaltstreich, ein moralischer und politischer Bruch.
C'est une rupture politique.
C'est une situation à laquelle
Das ist eine Situation, mit der ich mich nicht abfinden kann.
News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Ich bin Martin Spiller, willkommen zu den News Junkies, heute am Freitag, den 28. Juni. Stellt euch vor, es ist Wahlkampf und nach 2-3 Wochen ist er wieder vorbei. So geschehen in Frankreich. Es war wohl einer der kürzesten Wahlkämpfe, die ein Land in Europa in den letzten Jahrzehnten erlebt haben dürfte. Noch am Abend der Europawahl am 9. Juni hatte Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron Neuwahlen angekündigt, Parlamentswahlen, und zwar für den 30. Juni, gerade mal 3 Wochen später. Diesen Sonntag ist es nun soweit.
Ich habe entschieden, neu über die parlamentarische Zukunft abstimmen zu lassen. Ich löse deshalb heute Abend die Nationalversammlung auf.
Die Nationalversammlung, das Parlament. Im französischen politischen System hat der Präsident das Recht dazu, die Nationalversammlung aufzulösen. Wir kommen später noch auf diese starke Stellung des Präsidenten zurück. Aber warum macht er das? Was könnten die Folgen sein? Und was bedeutet das dann auch für uns? Thema heute in den News Junkies. Und dafür ist mir heute zugeschaltet aus dem ARD-Studio in Paris unsere Korrespondentin Julia Borutta. Hallo Julia.
Ja, hallo, bonjour.
Bonjour. Ich frage dich mal ganz direkt, was glaubst du, warum macht Macron das? Also unmittelbar Neuwahlen nach einer Niederlage. Der kann doch nicht glauben, dass das jetzt 3 Wochen später alles ganz anders kommt, oder?
Doch, ich glaube, das glaubte er tatsächlich. Also aus meiner Sicht gibt es 3 Gründe für das, was er gemacht hat. 2 sind politisch, 1 psychologisch. Ich glaube, er hatte zum einen die Idee, die Menschen zu zwingen, sich einfach gegen Extreme zu entscheiden, vor allem gegen die extreme Rechte und damit Marine Le Pens Durchmarsch in den Élysée 2027 aufzuhalten. Also er analysiert, dass eben, wenn es jetzt einfach so weitergelaufen wäre, ein Sieg von Marine Le Pen als Präsidentin 2027 ziemlich eindeutig und unaufhaltsam gewesen wäre. Mhm. Das ist die eine Idee dahinter. Die andere, wenn der Rassemblement National jetzt tatsächlich gewinnen sollte, dann könnte er ja ihm eine kurze Periode von 3 Jahren bis zu den Präsidentschaftswahlen geben, in denen sich der Rassemblement National entzaubert, so Macrons Kalkül. Also in denen er sozusagen sich als regierungsunfähig entlarvt. Das könnte das zweite Kalkül dahinter sein. Und ja, das Psychologische, denke ich, ist einfach, er ist jemand, der an Selbstüberschätzung leidet, der auch so eine Spielerseite hat und der hier einfach allen mal zeigen wollte, dass er der Größte ist und aus einer Niederlage wie Phönix aus der Asche als Sieger hervorgehen kann.
Ich habe mir mal eine aktuelle Umfrage angeschaut, eine Ipsos-Umfrage. Da liegt der RN, also der Rassemblement National, bei 36% der Stimmen. Also ein riesiger Abstand. Danach dann erstmal das linksgrüne Wahlbündnis Neue Volksfront mit 29% und dann das Regierungslager weit abgeschlagen, 19,5%. Aber ich schaue bei dir ein bisschen raus. Macron glaubt auch nicht, dass er jetzt gewinnen wird.
Naja, das kann man so nicht sagen. Also wir hören Unterschiedliches. Die einen sagen, im Élysée glaubt man tatsächlich noch, man könne zumindest mit genauso vielen Stimmen wie vorher rausgehen, mit 250 Abgeordneten. Dann hätte das Regierungslager immer noch eine relative Mehrheit, die ja auch schon nicht so bequem ist. Da kann man dann nicht durchregieren, wie bisher auch mit einer absoluten Mehrheit, die er eben bisher auch nicht hatte. Das heißt, es scheint wohl im Élysée immer noch die Überzeugung zu herrschen, da was reißen zu können. Nur der Élysée ist eben nicht das gesamte Regierungslager. Da kämpfen jetzt ja wirklich einige, die auch schon bisher für Macron in der Regierung saßen, auf verlorenen Posten und haben eben große Sorge, dass sie nicht wieder in die Nationalversammlung einziehen. Es gibt ja viele Macronisten, die bisher in seinem Regierungsbündnis saßen, die jetzt Wahlkampf machen, ohne ihn auf ihre Wahlplakate zu drucken. Die sagen, mal kurz, bloß nicht seine Fresse auf meinem Plakat, weil dann verliere ich eh.
So ein bisschen wie mit Olaf Scholz, der ist ja auch auf den Europawahlplakaten aufgetaucht mit entsprechendem Ergebnis. Macron warnt vor der Gefahr, die vom Rassemblement National ausgehe. Das klang bei ihm so.
Das ist eine Situation, mit der ich mich nicht abfinden kann. Der Aufstieg der Nationalisten, der Demagogen ist eine Gefahr für unsere Nation, aber auch für unser Europa, für den Platz Frankreichs in Europa und in der Welt.
Da sind wir gerade mitten in der Fußball-Europameisterschaft. Da hat sich vor Tagen einer zu Wort gemeldet mit einer klaren Ansage. Fußballstar Kylian Mbappé nämlich.
Alle müssen sich dessen bewusst sein und deshalb rufe ich vor allem die Jugend dazu auf, sich klarzumachen, wie wichtig diese Situation ist. Wir müssen uns doch mit unseren Werten identifizieren, mit der sozialen und kulturellen Vielfalt, mit Toleranz und Respekt.
Wie ist das? Gibt es eigentlich viele derartiger Warnungen? Kann man das mit hierzulande vergleichen, die Sorge vor dem RN hier mit der Sorge vor der AfD? Oder sehen die Franzosen das sehr viel lockerer?
Nein, also locker wird das nicht gesehen. Ich meine, man muss ganz klar wahrnehmen, dass mittlerweile wirklich deutlich über ein Drittel, fast 40%, für den Rassemblement National stimmen und für den Rassemblement National sind. Insofern wird die Partei auch nicht mehr überall als extremistisch wahrgenommen, sondern eben als rechtspopulistisch. Manche sagen, der Rassemblement National ist einfach die neue politische Rechte. Insofern hat man den Rassemblement National mittlerweile eben einfach ganz normal in das politische Spektrum integriert als eine starke Macht. Aber es gibt natürlich trotzdem viele, die vor dieser Partei warnen. Der Gründer der Vorgängerpartei, Jean-Marie Le Pen, der Vater von Marine Le Pen, die ja im Moment auch noch eine wichtige Figur ist in dieser Partei, war ja ein Holocaust-Leugner. Er hatte zumindest mal gesagt, dass die Konzentrationslager der Nazis ein Detail der Geschichte seien. Dafür ist er auch verurteilt worden. Daraufhin hat seine Tochter ihn aus der Vorgängerpartei Front National rausgeworfen. Aber die Partei ist eben mittlerweile in der Mitte angekommen. Und ja, viele, wie zum Beispiel auch Mbappé, warnen aber davor, dass die Partei einfach spalte, weil sie die Franzosen aufteile in echte Franzosen, nur Franzosen auf dem Papier, zugezogene Franzosen, nur halbe Franzosen. Jetzt zum Beispiel hat der Jordan Bardella vorgestellt, dass in dem Programm, das seine Partei verficht, Leute mit zwei Pässen, Binationale, bestimmte Posten nicht mehr werden ausfüllen dürfen. Posten, die zum Beispiel mit sensiblen Fragen umgehen im Verfassungsschutz, bei Nuklearanlagen. Da soll dann zum Beispiel jemand, der den französischen und den russischen Pass hat, per se ausgeschlossen werden, weil man halt verdächtigt, dass der sich leichter erpressbar macht. Also das heißt, es gibt jetzt schon so die Versuche, Franzosen in zwei Kategorien einzuteilen. Und das ist eben etwas, wovor Menschen wie Mbappé laut warnen.
Hören wir mal, was Marine Le Pen so will.
Wir sind bereit, das Land wieder aufzubauen. Wir sind bereit, die Interessen der Franzosen zu verteidigen. Wir sind bereit, der Masseneinwanderung ein Ende zu setzen. Wir sind bereit, die Kaufkraft der Franzosen in den Vordergrund zu stellen. Wir sind bereit, die Reindustrialisierung des Landes einzuleiten.
Sie betont ja immer, dass das nicht der alte Front National ihres Vaters ist, gibt sich gerne als Staatsfrau. Auch mit der AfD wollte sie nichts mehr zu tun haben. Wie glaubwürdig ist das?
Also ich denke, dass sich tatsächlich die Spitze der Partei sehr viel weiter bewegt hat. Die Partei wirbt ja auch ganz stark um Menschen mit Migrationshintergrund. Es gibt auch viele, die haben wir auch schon interviewt in der Bretagne, die jetzt eben auch den RN ganz weit nach vorne gewählt hat. Gibt es Menschen mit Migrationshintergrund, die sagen, es ist doch richtig, dass die illegale Immigration stoppen wollen. Das sind Leute, die hier einfach als Schmarotzer unsere Sozialsysteme belasten. Und ich selber habe es geschafft mit harter Arbeit. Also da gibt es auch einige mit Einwanderungsgeschichte, die da dafür sind, um diese Menschen wirbt auch der Rassemblement National. Jordan Bardella hat selber eine Einwanderungsgeschichte. Seine Mutter kam als Italienerin in den 60er Jahren nach Frankreich. Sein Vater ist zwar in Frankreich geboren und Franzose, aber hat algerische und italienische Wurzeln. Deswegen zieht er da ja auch so.
Wo liegen denn eigentlich, wenn man sich das auf einer Karte anschaut, die Hochburgen des Rassemblement National? Sind das wirklich die Einwanderungshochburgen immer?
Im Gegenteil, es sind ganz viele ländliche Gebiete, wo es eigentlich eher weniger Zuzug, weniger Einwanderer gibt. Das ist zum Beispiel die schöne Provence. Der schöne Süden wählt komplett rechts, schon lange. Ja, Nizza, Cannes, das sind alles große Orte, die schon lange sehr weit rechts wählen. In der Provence jetzt, wir waren sehr überrascht, dass die Bretagne, die eigentlich immer ein Bollwerk gegen die Extremrechten war, auch bei der Europawahl den Rassemblement National auf Platz 1 gewählt haben. Und dann natürlich die Region im Osten, wo es auch viel Deindustrialisierung gab, schwierige Jahre für viele Menschen, die nicht mehr viel Geld verdient haben. Da hat ja auch Marine Le Pen ihre Hochburg. Also das sind so die Felder, in denen es sich jetzt schon seit Jahren auch angedeutet hat, dass sie sehr erfolgreich sind.
Tatsächlich geht es ja noch rechter in Frankreich. Also da ist ja noch ganz rechts außen Éric Zemmour, war der Schrecken der letzten Präsidentschaftswahl. Spielt der eigentlich noch eine Rolle? Wie ist das Verhältnis da zu Le Pen?
sehr schlecht, zumal die Nichte von Marine Le Pen, Marion Maréchal, sich ja eigentlich mit Éric Zemmour zusammengetan hatte in dieser rechtsnationalen kleinen Partei Reconquête gegen ihre Tante. Und jetzt vor dem Hintergrund der Tatsache, dass der große Rassemblement National wirklich an die Macht kommen kann, die Position vertreten hat, wir als Reconquête müssen uns jetzt mit dem Rassemblement National zusammentun. Das fand Zemmour gar nicht lustig. Der Rassemblement National umgekehrt wollte nicht, dass Zemmour irgendwie eine große Rolle bei ihnen spielt, weil er eben das Schmuddelkind ist. Und dann hat Marion Maréchal den neuen Bruch gewagt und ist jetzt also zurück beim Rassemblement National. Zemmour steht auf verlorenem Posten, ist tatsächlich jemand, der eben sehr rechtsnational auftritt, dessen Mitglieder da in der Reconquête auch rassistische Sprüche klopfen. Und auch von denen will sich der Rassemblement National natürlich unterscheiden. In der Summe aber muss man sagen, klar, ist die Reconquête-Partei trotzdem eine, die eben zeigt, dass die Gruppe von Leuten, die hier extrem rechtspopulistisch wählen, eher an die 40% sogar ranreicht.
Was ist eigentlich mit den früheren Republikanern, also ganz früher mal die Gaullisten und die UDF, also die konservative Partei? Hat der Rassemblement längst die Rolle übernommen?
Also was seinen Einfluss anbelangt, ja. Denn es gibt eben viele, die sagen, also so wild ist das doch gar nicht, was der Rassemblement National da alles vorschlägt. Das ist eigentlich unsere Heimat als Rechtskonservative. Was aber die Partei selber anbelangt, so muss man sagen, galten eben die konservativen Republikaner immer als diejenigen, die auch doch zum Zentrum gehören. Und die haben sich aber ja jetzt gespalten. Das war hier dramatisch. Also als jetzt plötzlich die Möglichkeit aufkam, dass der Rassemblement National an die Macht kommt, hat der Präsident der Republikaner, der Konservativen, gesagt, so, jetzt müssen wir aufhören, hier immer eine Grenze aufzubauen, eine künstliche. Wir sind doch sowieso ganz nah an denen dran. Jetzt müssen wir mit denen zusammen eine Gruppe bilden und zusammen antreten in den Wahlkreisen. Das hat weite Teile von den konservativen Schwergewichten, die schon lange in Frankreich Politik machen, geschockt. Die haben versucht, den in einer konspirativen Sitzung abzusetzen. Das hat er juristisch angefochten und damit auch erstmal gewonnen und tritt eben jetzt in ungefähr 60 Wahlkreisen unter dem Banner des Rassemblement National an. Also da hat es eine Spaltung gegeben und es ist eben die große Frage, was bleibt von den Republikanern eigentlich noch übrig nach dieser Wahl?
Du hast ja diesen Block jetzt erwähnt. Früher war das Parteienspektrum in Frankreich ja immer wahnsinnig zersplittert. Das mag es immer noch sein, aber in den Darstellungen erscheinen meist nur diese drei großen Blöcke, also diese Parteienbündnisse. Die machen es übersichtlich, links, rechts, Mitte. Aber wie fest sind denn diese Bündnisse eigentlich? Wie langlebig?
Also vielleicht muss man erstmal sagen, dass ganz früher Frankreich ja sehr gespalten war, so in links und rechts. Mhm. Das waren so die zwei großen Lager und dann hat Macron gesagt, links und rechts ist alles Quatsch, man muss sowieso bei vielen Dingen beides machen und er war derjenige mit seiner Hommage-Bewegung, der gesagt hat, ich bin sowohl links als auch rechts, kommt alle zu mir, wir machen die große Mitte und hat halt damit die linken Sozialisten und die rechten Konservativen extrem geschwächt. Also er hat ja auch Personen von denen abgezogen, Leute da rausgebrochen und für sich gewonnen. Und er ist ja angetreten 2017 bei seiner ersten Amtszeit mit dem Satz, wenn ich gewinne, braucht niemand mehr extrem wählen. Das Gegenteil ist eingetreten. Er hat so viel in der Mitte Platz eingenommen, dass viele, die dann eben nicht einverstanden waren mit seiner arroganten Art zu regieren, die dann halt in die Extreme gedriftet sind. Und jetzt haben wir halt drei Blöcke, in der Tat, in der Mitte die Gemäßigten. Wenn man auf die mal drauf guckt, haben halt die Kandidaten für diese Mitte jetzt ein echtes Problem. Denn es gibt einen Macron-Malus. Viele haben die Schnauze voll, wollen ihn gar nicht mehr auf sein Plakat drucken, sagen, er soll sich endlich mal geschlossen halten, nicht ständig alle zwei Tage wieder irgendwo auftreten. Der stört uns nur im Wahlkampf, weil wenn wir diese Wahl für die Mitte noch gewinnen sollten, dann trotz seiner und nicht wegen ihm. Und da gibt es ja auch einige drunter, die sehr nah an ihm dran waren, als Weggefährten, Clément Beaune zum Beispiel, der jetzt eben auch kämpft, der früher mal ein enger Berater war und fallen gelassen wurde. Und dann gibt es aber welche, die in diesem Regierungsbündnis drin waren, zum Beispiel Horizon, das ist eine eher Rechtsmitte zu verortende Partei des ehemaligen Premierministers Édouard Philippe, der jetzt diese Chance dieser Neuwahlen nutzt, um seine Partei zu stärken und auch zu sagen, wir sind viel selbstständiger, als wir bisher aufgetreten sind in diesem Mitte-Konglomerat. Dann hat man eben die Rechten, wie wir schon erwähnt haben, wo der Rassemblement National im Grunde genommen alles aufgesaugt hat, die jetzt eben wirklich Morgenluft wittern. Und dann hat man das linke Spektrum, über das wir noch nicht so viel gesprochen haben, den Nouveau Front Populaire. der eine völlig unwahrscheinliche Allianz ist. Weil das hat wirklich keiner geglaubt, dass sich diese Linken nochmal zusammentun. Die hatten das ja schon 2022 gemacht mit der NUPES. Dann haben sie sich total zerstritten in den letzten 2 Jahren, haben Dreck übereinander ausgekippt während des Europawahlkampfs. Vor allem der linke Anführer Jean-Luc Mélenchon, eine scharfe Zunge, ein brillanter Reder, aber ein ätzender Typ, der sich wirklich über andere im linken Lager ausgeschüttet hat, der zum Beispiel den Raphael Glücksmann, der für die Sozialisten bei der Europawahl angetreten war, scharf attackiert hat. Der hatte Mélenchon ja den Gaza-Krieg ins Zentrum seines Wahlkampfes gestellt und hat dann immer so getan, als würde Raphael Glücksmann, nur weil er nicht genauso radikal ist wie die linkspopulistische LFI, also Mélenchon, als wäre Glücksmann ein Komplize der israelischen rechtsextremen Regierung. Also das war wirklich unfassbar polemisch und daraufhin haben halt viele, auch muss man sagen, linke Anhänger antisemitische Hetzsprüche gegenüber Glücksmann losgelassen, ihn traktiert eben auch in den sozialen Netzwerken. Das war ganz unschön und jetzt haben sich aber eben die Linken noch einmal zusammengetan angesichts dieser, wie sie sagen, rechten Gefahr und haben diesen Front Populaire gegründet. Ich bin auch mit einem Wahlkämpfer unterwegs gewesen. Die sagen einfach, wir blenden jetzt aus, was da oben an der Spitze alles an Animositäten herrscht. Wir versuchen jetzt hier im Wahlkreis das Beste zu geben und das Mandat zu ergattern.
Wir haben jetzt mehrmals diesen Macron-Malus erwähnt. Warum ist Macron eigentlich so unbeliebt? Das ist ja von außen gar nicht so einfach zu verstehen. Aus Deutschland guckt man ja mal ein bisschen neidisch auf den französischen Präsidenten. Gut aussehend, redegewandt, auch mit ein bisschen visionärem Spirit. Das kann man von unserem Kanzler nicht behaupten. Aber warum zum Teufel ist Macron im eigenen Land so unbeliebt? Das klingt ja manchmal fast nach Hass, was ihm da entgegenschlägt.
Ja, das ist auch so. Das ist wirklich so, die Leute sind seiner überdrüssig. Und das liegt daran, dass er einerseits dauernd auf Sendung ist und immer den Pädagogen gibt und immer sagt, also der ist so invasiv, ja, und das empfinden die Leute als eine Form von Infantilisierung, ja, als würde er die Menschen wie Kinder behandeln. Alleine diese Tatsache zu sagen, ihr habt zwar jetzt abgestimmt bei der Europawahl, ihr wart sauer, okay, aber jetzt gebe ich euch nochmal das Wort, jetzt macht mal echt. Das ist ja auch schon was, was die Leute irgendwie als respektlos empfinden, ja. Wir haben ihm doch gerade eine Klatsche erteilt, warum meint er jetzt, er könne tatsächlich gewinnen? Das andere ist, dass er halt sehr von oben herab regiert hat, ja, und im Grunde genommen immer nur gesagt hat, er würde reden und die Leute zusammenführen wollen. Wenn es dann aber hart auf hart kam, hat er eben doch nicht auf die erfahrenen Gewerkschaften gehört, wenn es darum ging, die Rente zu reformieren. Er hat dann eben doch den Haushalt immer wieder durchgepeitscht, trotz aller Kritik daran. Und er hat immer mal wieder auch so, ja, herablassende Sprüche losgelassen für Leute, die eben eher strugglen im Leben. Und das hat dazu geführt, dass die Menschen seiner wirklich überdrüssig sind und es diesen Macron-Malus gibt.
Wie steht denn Frankreich insgesamt wirtschaftlich da? Oder spielt das im Wahlkampf gar keine so große Rolle? Sind das andere Themen, die dominieren?
Also jetzt vor allem am Anfang dieses Blitzwahlkampfes war die Kaufkraft wirklich auf allen Rohren. Das zweite große Thema ist eben Immigration und Sicherheit. Die Kaufkraft ist ein Riesenthema und da hat auch das Regierungslager, das Wahlbündnis, die ganze Zeit versucht vorzuwarnen. Der eben scheidende Wirtschaftsminister sagte, wenn die Rechten oder die Linken, es wird ja immer alles über einen Kamm geschert, wenn links oder rechts gewinnt, dann droht Frankreich ganz schnell unter EU-Finanzaufsicht gestellt zu werden, so wie das seinerseits mit Griechenland war. Und dann sind wir völlig handlungsunfähig. Sie warnen, dass das eben der Ruin Frankreich sei, wenn Linke oder Rechte drankommen. In der Tat macht ja vor allem links sehr teure Wahlversprechen. Man muss aber sagen, dass in der Mitte die handelnden Personen gerade auch im Glashaus sitzen. Denn die Regierung von Macron hat zwar Frankreich zum Investitionsstandort Nummer 1 in Europa gemacht, hat die Arbeitslosigkeit gesenkt, hat bestimmte Reindustrialisierungsmaßnahmen erfolgreich ergriffen, aber hat gleichzeitig auch so viel Geld meinetwegen für Corona-Maßnahmen und für die Senkung der Energiepreise ausgegeben, dass die Schulden explodiert sind. Und Frankreich hat ja jetzt ein Haushaltsdefizit von 5,5%. Deswegen hat Brüssel ein Verfahren gegen Frankreich angestrengt. Die Staatsschulden sind von 98% des Bruttoinlandsproduktes auf 110% gestiegen. Damit ist Frankreich eins der am höchsten verschuldeten Länder in der EU. Und das ist eigentlich eine schlechte Bilanz der Regierung, die aber jetzt sagt, ja, wir mussten ja die Unternehmen stützen und die Menschen stützen. Das habt ihr auch alle so gewollt. Wir sind aber die Einzigen, die wirklich raisonabel in die Zukunft gehen können. Was sie weglassen ist, dass sie zu Beginn der Amtszeit Amtszeit von Macron große Steuergeschenke gemacht haben, gerade an Menschen, die viel Geld verdienen.
Ich habe vorhin schon die starke Stellung eines Staatspräsidenten in Frankreich erwähnt. Das muss man vielleicht nochmal erklären. Also, der Präsident steht klar im Zentrum der Politik. Der wird alle 5 Jahre gewählt und zwar direkt von der Bevölkerung. Befugnisse? Er ist Chef der Exekutive, Oberbefehlshaber der Armee. Er leitet insbesondere die Außenpolitik. Er repräsentiert das Land. Er kann ein Referendum einberufen oder eben auch die Nationalversammlung auflösen. Ähnlich wie früher in Deutschland in der Weimarer Republik. Allerdings nur einmal innerhalb eines Jahres. Und er ernennt eben den Premierminister oder die Premierministerin. Zusammen ernennen die beiden dann die anderen Fachminister. Also zwei Sachen, die uns eher ungewöhnlich vorkommen. Die Aufgaben der Exekutive, die sind im Grunde genommen aufgeteilt zwischen der Regierung, also Premierminister, und dem Präsidenten. Die wirken quasi zusammen als Exekutive, aber der Premierminister wird nicht vom Parlament gewählt, wie im Parlamentarismus bei uns, sondern vom Präsidenten ernannt. Bei Amtseinführung eines neuen Staatspräsidenten zum Beispiel, da tritt die Regierung gewohnheitsmäßig zurück. Deshalb spricht man in Frankreich von einem semipräsidentiellen System. Der frühere Staatspräsident Mitterrand allerdings, der nannte das System einen permanenten Staatsstreich. Gibt also auch viel Kritik. Aber, und das macht es jetzt kompliziert, auch wenn der Präsident den Premierminister ernennt, er muss dennoch Rücksicht nehmen auf das Parlament und die dortigen Mehrheitsverhältnisse. Was auch bedeuten kann, und damit kommen wir zurück zur aktuellen Situation, dass ja ein Premierminister oder eine Premierministerin einer ganz anderen politischen Richtung als er selbst vertritt, ernennen muss und mit dem oder der dann irgendwie zusammenarbeiten muss. Das nennt man Cohabitation und das würde ja jetzt im Falle eines Wahlsiegs des Rassemblement National drohen. Julia Brutter in Paris, unsere Korrespondentin. Es gab diese Konstellation ja immer mal, etwa in den 90ern zwischen Präsident Mitterrand und Edouard Balladur oder zuletzt bis 2002 zwischen Präsident Chirac und dem Sozialisten Lionel Jospin. Im politischen System sind ja viele Aufgaben auch getrennt zwischen Präsident und Premier. Warum wäre so eine Kohabitation mit dem Rassemblement National vielleicht doch besonders schwierig?
Also in der Vergangenheit war das ja dann tatsächlich immer eine Macht-WG aus einem Präsidenten des einen sehr republikanisch-konservativen Lagers und des anderen, meinetwegen eines Premiers aus dem linken, aber eher sozialistisch-sozialdemokratisch geprägten Lager. Also das heißt, man war sich doch in vielen Dingen nah. Also zum Beispiel bei der Frage Europapolitik waren sich diese Kohabitation, egal in welcher Richtung sie die nun funktioniert haben, relativ nah. Bei Jordan Bardella vom Rassemblement National und Macron wäre das zum Beispiel, wenn es in Europa geht, mitnichten so. Der Rassemblement National hat einen Europawahlkampf gemacht, wo klar wurde, dass was wir wollen ist mehr Nationalismus, wir wollen diese integrierte EU nicht, wir wollen einen Bund von Staaten, der hier und da mal zusammenarbeitet, wir wollen uns aber nichts mehr vorschreiben lassen von Brüssel, wir wollen zum Beispiel die Strommarktreform wieder zurücknehmen und ein ganz anderes Strommarktsystem haben, damit der französische Strom auch so billig ist, wie wir ihn produzieren. Sie haben eine ganz andere Vorstellung davon, was Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von illegaler Immigration anbelangt. Und da würden sich schon Macrons Vorstellungen, der ja eigentlich die Oberhoheit über die Außenpolitik hat, und die Vorstellungen von Bardella, dem es eben immer um nationale Belange geht, die ja auch dann als Premier sein Belang wären, da würde es sicherlich knallen und auch schwierig werden, in Brüssel mit einer Stimme aufzutreten.
Am Sonntag wird gewählt in Frankreich die neue Nationalversammlung nach nur 2 Wochen offiziellem Wahlkampf. Wobei ich so denke, das hat ja auch was Gutes. Also wenn man bedenkt, dass bei uns das parlamentarische Handeln ein halbes Jahr so gut wie gelähmt ist, alles nur noch auf die Wahlen schaut. Es gibt ja dann noch eine Stichwahl, die ist am 7. Juli. Ja, und dann definitiv zwischen Renaissance von Macron und Rassemblement National. Was glaubst du?
Also das wird ja tatsächlich von Wahlkreis zu Wahlkreis verschieden sein. Wir müssen jetzt abwarten, ob beim ersten Wahlgang in vielen Wahlkreisen 3 Kandidaten von 3 verschiedenen Parteien in die Stichwahl kommen. Und dann werden wir sehen, ob zum Beispiel, wenn das Mittebündnis auf dem 3. Platz landet, sie sich dann aufraffen zu sagen, Leute, bitte wählt jetzt den linken Kandidaten. Oder ob sie sagen, wählt ruhig den rechten, was ich mir nicht vorstellen kann. Oder ob sie sagen, wir geben überhaupt keine Wahlempfehlung. Es kann aber auch sein, dass das immer von Fall zu Fall unterschiedlich sein wird. Also zum Beispiel in der Corrèze, das ist eben eine Region mitten im Bauch von Frankreich, da tritt ja der frühere sozialistische Präsident François Hollande für das Linksbündnis an. Wenn so jemand jetzt in die zweite Runde kommt, dann könnte vielleicht an der Stelle das Mittebündnis sagen, passt auf, das ist ein raisonabler Typ, auch wenn er nicht zu uns gehört, wählt jetzt den. Und dann schafft es vielleicht eben so jemand vom Linksbündnis dann das Mandat zu ergattern. In einem anderen Wahlkreis ist es aber vielleicht so, dass einer von den Linkspopulisten, also von den Mélenchon-Leuten auf dem zweiten Platz landet und dann wird wahrscheinlich das Mittebündnis einen Teufel tun zu sagen, wählt den. Wir müssen wirklich aufpassen, wie diese erste Runde ausgeht und wie dann in der zweiten Runde von Wahlkreis zu Wahlkreis das aussieht. Am Ende heißt es ja immer, the winner takes it all. Es gibt nur einen, der eben den Wahlkreis gewinnen kann und so wird sich dann die Nationalversammlung zusammensetzen.
Also schon noch vieles ungewiss. Am 26. Juli werden die Olympischen Spiele feierlich eröffnet mit einem großen Spektakel auf der Seine. Wer dann neben Macron steht, außer seiner Frau, wir werden es sehen. Vielen Dank, Julia, nach Paris für diese Einschätzung. Au revoir.
Ja, sehr gerne. Au revoir. A plus.
Julia Borutta, ARD-Korrespondentin in Paris. Sie beobachtet Wahl und Wahlkampf in Frankreich. Und das waren die News Junkies für heute. Eine Art Spezialausgabe zur Parlamentswahl am Sonntag. Ich bin gespannt und am Montag wieder für euch da. Dann zusammen mit Gina Tonaik. Ein hoffentlich schönes Wochenende und bis dann.
News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.